Innovationen sind wichtige und zukunftsweisende Errungenschaften. Aber muss ich diese immer schützen? Wann macht Patentschutz Sinn und welche Verbindung gibt es zwischen einem kühlen Cocktail und dem Patentschutz? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Bruno Götz. Er ist Leiter des Patentzentrums Bayerns. Mein Name ist Christoph Reitl. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, Bruno, auch danke dir, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir wollen über Patentschutz sprechen. Wir sind mitten im Sommer. Eigentlich wären wir jetzt vielleicht im Urlaub, würden uns einen guten Cocktail schmecken lassen. Und das bringt mich eigentlich auch gleich zur ersten Frage. Kann ich einen Cocktail auch schützen lassen? Macht das Sinn?
Ja, tatsächlich kann man sogar einen Cocktail zum Patent anmelden, die Zusammensetzung von dem Cocktail. Und ich habe hier in Nürnberg einen guten Bekannten, der eine Cocktailbar betreibt und der hat einen neuen Cocktail gemixt mit neuen Zutaten und der kam bei der Kundschaft sehr, sehr gut an. Und dann kam die Frage auf, können wir das nicht zum Patent schützen? Ich hatte damals abgeraten, weil ich gesagt habe, wie willst du das machen? Du kannst die Patentverletzung ja nicht nachweisen. Du müsstest jetzt alle Cocktailbars hier in der Gegend abklappern, um zu sehen, wer überhaupt dein Cocktail anbietet und dann hättest du vielleicht irgendwelche Rechte. Wir haben das dann trotzdem angemeldet und zwar war das ein paar Jahre später, da hatten wir einen sehr verregneten Sommer und der hatte sehr viele Plätze in der Außengastronomie und dem ist einfach der Umsatz weggebrochen und dann bin ich nochmal auf ihn zugekommen und habe gesagt, vielleicht überlegst du doch mal diesen Cocktail anzumelden und zwar aus Marketingzwecken und das haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise er hat es gemacht mit Unterstützung vom Patentanwalt und er hatte dann tatsächlich den einzigen geschützten Cocktail in ganz Nürnberg und wahrscheinlich sogar in ganz Bayern.
Und wahrscheinlich hat er damit ein großes Echo in der Presse gefunden, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn ich über Patente nachdenke, wenn ich über Gebrauchsmuster nachdenke, dann glaube ich, geht es ja nicht immer nur um den Marketing-Gag, da ist ja ein sehr ernsthafter Kern dahinter. Was steckt eigentlich hinter einem Patent und warum vergibt denn der Staat Patente?
Ja, in dem Fall haben wir natürlich das Patentgesetz ein bisschen ausgenutzt, aber normalerweise vergibt der Staat eben dieses Monopol, was er in der Regel nicht sehr gern macht, vergibt er deshalb, weil jemand was erfunden hat und weil jemand innovativ ist, als Belohnung. Das Patentgesetz gibt es bei uns seit 1877 und jemand, der da sehr stark drauf gedrungen hat, das war der Werner von Siemens, der sehr viele Erfindungen getätigt hat in seinem Unternehmen und er war es eigentlich leid, dass ständig neue Erfindungen von ihm auf dem Markt erschienen sind und jeder das nachbauen konnte. Und das ist dann durch das erste Patentgesetz eben abgeschafft worden. Das heißt, er hat dann das Monopolrecht gehabt für 20 Jahre. Das gab es in anderen Ländern wie in Großbritannien, in England und in den USA schon sehr viel länger.
Jetzt, wenn ich Patente richtig verstehe, dann ist es ein Schutz auf der einen Seite, aber ich habe ja auch diese Pflicht zur Veröffentlichung. Also meine Erfindung wird damit ja auch der Weltöffentlichkeit kundgetan. Ist das nicht ein Einfallstor, dass dann nachgeahmt wird, Ähnliches nachproduziert wird? Wie verhält sich das?
Das ist natürlich ein Sachverhalt, den der Patentanmelder gar nicht so gern hat. Er möchte natürlich nicht, dass seine Erfindung überall veröffentlicht wird und jeder kann sie lesen, sondern er möchte sie geheim halten und für sich nutzen. Aber das Patentgesetz ist bewusst so ausgelegt, dass man sagt, es muss veröffentlicht werden, spätestens nach 18 Monaten, dass die Fachwelt da auch Einblick nehmen kann und so unter Umständen irgendwelche Patente weiterentwickeln kann oder in einen anderen Anwendungsfall überführen kann, dass diese ganzen Erfindungen, die irgendwo getätigt werden in irgendwelchen Werkstätten und irgendwelchen Firmen, dass die nicht irgendwo in der Schublade verschwinden, sondern dass die jeder einsehen kann. Und der Patentinhaber hat natürlich weiterhin das Verbietungsrecht. Das heißt, keiner darf sein Patent verletzen. Da hat er schon eine sehr scharfe Waffe.
Werden denn alle Patente automatisch zum Erfolg? Funktionieren die alle? Werden die umgesetzt?
Ein Großteil wird nicht umgesetzt. Ein Großteil, das Wichtigste beim Patent anmelden oder beim Patent verwerten, ist tatsächlich hinten raus die Patentverwertung. Das heißt, einen Lizenznehmer zu finden, selber das herzustellen, auf den Markt zu bekommen, was natürlich unter Umständen sehr risikoreich ist, oder einen Käufer zu finden. Und das ist eigentlich die schwierigste Arbeit bei der ganzen Patentanmeldung.
Was muss denn dann passieren, dass von diesen vielen Patenten, die angemeldet werden, auch ein erfolgreiches dabei ist? Was spielt da mit rein?
Also sehr wichtig ist natürlich, dass ich meine potenziellen Kunden erreichen kann. Wenn ich die nicht erreiche, dann habe ich keinen Absatz von meinem Patent, und da haben es gerade kleine Erfinder und KMU sehr schwierig. Große Unternehmen haben Vertriebsnetze, da funktioniert es sehr viel besser, aber kleine Unternehmen, für die ist es oftmals sehr problematisch.
Hast du da vielleicht ein Beispiel, dass wir das ein bisschen griffiger machen können?
Ja, bei uns kam jemand und der hat den sogenannten Popcorn Loop erfunden. Das ist so eine Vorrichtung, wo man Popcorn in einen Topf machen kann, ohne dass es rausspringt und dass es unten nicht anbrennt. Und der hatte eigentlich alles richtig gemacht. Er war mehrfach bei uns, hat sich beraten lassen, hat eine internationale Patentanmeldung gefertigt. Er hat einen Online-Shop gemacht, er hat sich die Marke schützen lassen und ist dann auf die Kunden losgegangen quasi. Der Erfolg war aber eher bescheiden. Das heißt, er war irgendwo unterwegs, auf irgendwelchen Veranstaltungen, bei irgendwelchen Elektronikmärkten am Parkplatz hat er dann seinen Stand aufgebaut und hat die Sachen verkaufen wollen. Und das hat sich in einem sehr kleinen Maß bewegt, das Ganze. Bei uns in Nürnberg gibt es die Consumenta, das ist eine große Verbrauchermesse, und da hat er wirklich Glück gehabt. Es war sein letzter Ansatz, er hatte sehr viele von diesen Popcorn-Loops zu Hause in der Garage liegen, konnte sie aber nicht verkaufen, und hat dann auf der Consumenta in der Halle, wo es die Essenssachen gibt, hat er die dann nochmal zum Verkauf angeboten. Und dann kamen zwei Damen, und die haben gefragt, was er da so hat, und das ist ja interessant, und ob er da schon mal bei der Höhle der Löwen war. Das ist diese Sendung, wo Investoren dann in Erfindungen auch investieren. Und man muss wissen, dass parallel zu dieser Consumenta die Erfindermesse ist. Das ist eine der größten in Europa. Und die beiden Damen fragten dann, probieren Sie es halt mal bei der Höhle der Löwen, vielleicht haben Sie da die Möglichkeiten. Und dann hat er geantwortet, das hat er schon. Aber er ist abgelehnt worden. Haben die beiden Damen ihre Visitenkarten rausgezogen und haben gesagt, sie sind Redakteurinnen von der Höhle der Löwen. Die waren nämlich auf dieser Erfindermesse und haben nach lustigen Erfindungen gesucht oder interessanten für die Sendung. Und dann kam er tatsächlich rein und investiert hat damals die Judith Williams, die so Online-Kanäle hat im Fernsehen, wo man dann 24 Stunden Sachen kaufen kann. Und allein schon bei der Ausstrahlung der Sendung, die Höhle der Löwen, war sein Shop komplett überlastet und er kam dann richtig gut ins Geschäft. Mittlerweile hat er sie wieder rausgezogen und betreibt die Firma jetzt alleine.
Ich esse auch wahnsinnig gern Popcorn, das gebe ich ganz offen zu. Wenn er bei mir aufschlagen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich auch so einen Popcorn-Loop abgekauft. Jetzt hängt es aber sicherlich nicht nur davon ab, die richtigen Kunden und die potenziellen Kunden zu erreichen. Ich glaube, es muss auch der richtige Zeitpunkt sein, wann ich meine Erfindung auf den Markt bringe, wann ich das Patent anmelde. Jetzt geht die Patentanmeldung schon lange zurück. Da gibt es sicherlich auch Beispiele, wo du sagst, Mensch, da war es der richtige Zeitpunkt, und beim anderen Produkt war es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Da hast du vollkommen recht. Die beste Erfindung hilft nur dann was, wenn die Zeit reif ist. Wir hatten das Beispiel beim Airbag. Der Airbag ist 1951 von einem Herrn Walter Linderer in München angemeldet worden und wurde erst irgendwann Mitte der 80er das erste Mal in deutschen Autos verbaut. Das heißt, dieser arme Erfinder hat nicht mehr Geld aus dieser Erfindung ziehen können, weil es nach 20 Jahren schon abgelaufen war. Das heißt, damals war die Zeit einfach nicht reif. Das heißt, wir hatten eine Erfindung, die technisch nicht umsetzbar war. Zum Beispiel der Dreipunktgurt, der wurde wesentlich später angemeldet, nämlich 1958. Und beim Dreipunktgurt, da ging es wesentlich schneller, weil das System, dieses technische System, wesentlich einfacher war und somit auch viel früher Zugang zum Markt und letztendlich zu den Autos bekam. Ein anderes Beispiel, wo die Zeit absolut reif war, das war natürlich das MP3-Patent, oder es waren mehrere Patente. Und die kennt jeder, da kam das Internet auf, es wurden Musikdateien ausgetauscht und da kam es genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ich kann mich da auch dran erinnern. Ich habe früher noch den Kassettenrekorder gehabt, da hat man die Kassetten mit dem Bleistift zurückgespult und plötzlich war der MP3-Player da, überall einsetzbar und beim Sport und wenn man unterwegs war. Was viele nicht wissen, dieses MP3-Format kommt hier aus der Region. Das war das Fraunhofer-Institut in Erlangen. Finde ich eine wahnsinnig spannende Geschichte, was bei uns hier in Nordbayern alles passiert. Nürnberg war auch der erste Standort, wenn es ums Thema Patente ging. Wenn wir da zurückblicken, was war damals?
Das war tatsächlich so, die erste Patentauslegestelle wurde in Nürnberg gegründet im Jahr 1878. Da gab es in München, gibt es heute zwei Patentämter, damals gab es noch gar keins. Das europäische gab es noch nicht und das deutsche war damals in Berlin. Und wenn man in Bayern damals Patente anschauen wollte, dann musste man zu uns in die Patentauslegestelle kommen. Und veranlasst oder unterstützt haben das Faber-Castell und Kramer Klett, die sehr wichtige Industrielle hier in der Gegend waren. Und die wollten, dass die hiesige Industrie und das Handwerk auch die neuesten Erfindungen, die ja im Patent dokumentiert sind, dass man die dann auch ansehen kann und recherchieren kann, um so auf ein höheres technisches Level zu kommen.
Jetzt gab es damals die Patentauslegestelle, heute das Patentzentrum. Ich glaube, der Unterschied ist klar. Ich muss heute nirgends mehr hingehen, um in Patentschriften Einsicht nehmen zu können. Das funktioniert online. Aber was sind denn dann eure Dienstleistungen heute? Was bietest du, was bietet dein Team an?
Vollkommen richtig. Also es geht jetzt alles online und die ganzen Patente sind digitalisiert und wir können die zentral recherchieren. Wir unterstützen kleine, mittlere Unternehmen, Existenzgründer, Handwerker, freie Erfinder, Studenten, wenn sie eine Idee haben und die zur Innovation weiterentwickeln wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Geld verbrennen kann und eine davon ist tatsächlich Patente anmelden. Und das haben wir in der Vergangenheit auch öfter mal leider sehen müssen, wie Leute sich da komplett verspekuliert haben mit ihrer Patentanmeldung. Du musst dir vorstellen, große Unternehmen, die haben natürlich Fachabteilungen für alles und unsere KMU haben das nicht. Und deshalb unterstützen wir sie, wir erklären, wie das ganze Vorgehen ist, wir recherchieren mit ihnen, was ganz wichtig ist, wir unterstützen sie bei der Recherche. Eine Patentrecherche kann man nicht mit der Google-Recherche vergleichen. Es gibt ganz andere Gesetzmäßigkeiten und wenn man dann nicht einen Profi an der Seite hat, wird man da keine vernünftigen Ergebnisse erzielen. Wir vermitteln auch Förderprogramme, das heißt, wir sind ein bisschen so der Ersatz von der Fachabteilung in einem größeren Unternehmen, um da unsere Unternehmen in Bayern, vor allem die KMU, eben wettbewerbsfähiger zu machen.
Ihr unterstützt die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihr seid aber keine Juristen, ihr kommt aus der Technologie raus, ihr seid Ingenieure, denke ich, im größten Teil und könnt da natürlich gut unterstützen, wie so eine Patentschrift auch auszulegen ist, wo da wirklich die Innovation drinsteckt. Viele eurer Tätigkeiten sind kostenfrei für die Nutzer, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt auch kostenpflichtige Dienstleistungen. Was kann ich denn da bei euch in Anspruch nehmen?
Also diese unterstützenden Tätigkeiten, wo wir Hilfe zur Selbsthilfe geben, die sind alle kostenfrei. Was wir auch noch machen, ist Veranstaltungen in ganz Bayern mit den Kammern zusammen, um zu sensibilisieren für das Thema. Wir haben aber auch freiwirtschaftliche Dienstleistungen, die wir dann zum Beispiel an unsere Patentanwälte, an größere Unternehmen, kleine Unternehmen verkaufen. Da geht es dann um Auftragsrecherchen, Patentüberwachungen, Patentbewertungen, Patentmanagementberatung, dass man das Maximale aus seinen Erfindungen macht, um eben so dieses Verhältnis investiertes Geld und Ergebnis optimal zu gestalten. Da bieten wir dann auch Unterstützung eben für alle Unternehmen.
Also ihr unterstützt von der ersten Idee bis zur Patentanmeldung und auch noch drüber hinaus.
Genau.
Bruno, vielen Dank dir. Das war ein wahnsinnig spannender Überblick. Und jetzt ist immer noch schön draußen, immer noch Sommer. Wir genehmigen unseren Cocktail und bedanken uns ganz herzlich bei den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank auch von meiner Seite.